Ja, moin, liebe Bullytalk-Gemeinde. Ihr werdet euch jetzt ein bisschen wundern vielleicht. Für mich ist aber der Punkt, dass es an der Zeit ist, euch was mitzuteilen. Ich tue jetzt hier gerade so, als wenn wir uns wöchentlich hören. Das ist ja nicht der Fall. Ich persönlich habe aber Lust darauf. Ihr werdet eine Stimme vermissen, hier gerade. Und das ist die von Justin. Und ja, es ist einfach an der Zeit, euch mitzuteilen, dass Justin und ich uns beide dazu entschieden haben, diesen Podcast nicht weiterhin so zu führen, wie ihr es kennt, sondern, ja, um es auch ganz deutlich zu sagen, Justin steigt aus von sich aus. Wenn ihr die Gründe dafür wissen wollt, dann, ihr meint, die meisten Zuhörer sind ja hier mit ihm auch sehr gut, dann könnt ihr bestimmt ihn auch anschreiben oder fragen. Für mich ist der Punkt, dass ich wirklich richtig Bock habe auf dieses Projekt und auch kein Problem damit habe, das hier alleine zu machen. Ich habe richtig Lust, hier eine Regelmäßigkeit reinzukriegen. Und ja, für mich ist es einfach auch wichtig zu wissen, dass Leute das hören, weil sie Spaß dran haben, weil es irgendwie deren Freizeit bereichert. Weil ich habe oft das Gefühl gehabt, dass Leute, wenn wir eine neue Folge rausgebracht haben, dass dann Leute darauf reagiert haben, auf die Story bei Instagram und sich gefreut haben oder auch persönlich, wenn man sich gesehen hat, gesagt haben, so Jungs, wann kommt denn eine neue Folge? Ich habe jedes Mal gesagt, ja, wann kommt denn eigentlich eine neue Folge? So, ne? Weil es war hier mal was los, da was los, jetzt Ausbildung und so weiter. Es war wenig Zeit und jetzt ist einfach der Punkt gekommen, wo ich sage, ich habe richtig Bock auf dieses Projekt. Ich ziehe das alleine durch. Ich möchte einen Podcast haben, der regelmäßig Folgen hochlädt. Und da ist dann für mich einfach auch der Punkt, dass ich dann einvernehmlich mit Justin auch beschlossen habe, okay, so wie wir das aktuell gemacht haben, ist es nicht zielführend und es bringt halt dann auch einfach keinen Spaß. Aber Spaß ist das, warum wir das alles machen oder warum wir das machen wollen oder ich. Und dementsprechend habe ich mich dann auch dazu entschlossen, nach auch reichlichem Überlegen, weil alleine einen Podcast zu machen, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Weil ich meine, viele Podcasts, die gemacht werden, da sind zwei oder drei Leute drin, die sich unterhalten. Ich weiß auch noch nicht, wie das für euch Zuhörer ist. So, ne? Ich kann das nicht beeinflussen und auch nicht beurteilen. Ich würde einfach auf Feedback hoffen, weil ich denke, wenn es den Zuhörern nicht gefällt, dann ist der Moment gekommen, wo man sagen muss, okay, dann macht das Ganze keinen Sinn. Aber wenn Leute sagen, okay, ich höre mir das an, wenn du hier eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in der Woche was aufnimmst und das interessant ist und dann noch man der Stimme gut folgen kann und zuhören kann und das inhaltlich irgendwie qualitativ ganz gut ist, dann habe ich richtig Bock darauf. Und egal, wie viele Leute das dann letztendlich erreicht, ob das 10 sind oder ob das 50 sind oder ob das 100 sind, ist mir relativ egal. Ich mache das, weil ich Spaß dran habe. Und dementsprechend, ja, freue ich mich einfach darauf. Und ihr werdet euch leider daran gewöhnen müssen, nur noch meine Stimme zu hören und die wunderschöne Stimme von Justin nicht mehr. Allerdings, ja, fragt ihn einfach selber, wenn ihr wissen wollt, was die Gründe dafür sind. Wir haben uns beschlossen, das jetzt nicht unbedingt ins Internet zu stellen. So, ich kann er gerne dann von sich aus machen, aber ich bin keiner, der ohne Absprache dann die Gründe dann preisgibt. Und dementsprechend, ja, wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Bully Talk. Der Name bleibt, das Programm bleibt, ich bleibe und ihr bleibt hoffentlich auch. Ja, und wir haben Themen. Wir haben Themen. Ich habe mir ein bisschen überlegt, was für Kategorien man jetzt in der Sommerpause machen könnte. Es ist grundsätzlich so, dass ich versuche, bei Bundesliga-Teams oder auch bei internationalen Top-Teams mal so ein bisschen zu gucken, how to fix it. Wie kann man die Kaderbaustellen, die der entsprechende Verein in diesem Sommer hat, am besten ausgleichen? Was wären passende Spieler vom Budget, von den Fähigkeiten, vom Alter? Wie können die Mannschaften durch Transfers ihre Ziele in der kommenden Saison erreichen? Was sind überhaupt die Ziele in der kommenden Saison von dem Verein? Da mal so ein bisschen Kaderanalysen zu machen, da mal so ein bisschen eine kleine Prognose aufstellen, wo könnte es für den Verein in dieser Saison hingehen? Das ist auf jeden Fall eine Rubrik, die ich ja aufmachen möchte, die wir bisher vielleicht so ein bisschen zu wenig gemacht haben, aber das ist jetzt zum Anfang der kommenden Saison eigentlich eine ganz gute Idee, denke ich. Wir sind jetzt gerade in der Sommerpause, die Testspiele sind gerade, ich meine, die Bundesliga geht auch erst im August wieder los, die zweite Liga allerdings schon in 2 Wochen und dementsprechend werden wir vielleicht auch gucken, was macht Hertha BSC, was macht Schalke, Was machen die Absteiger aus der ersten Liga, um in der zweiten Liga die Abgänge, die sie definitiv haben, kompensieren zu können und dann auch wieder direkt zurück ins Oberhaus zu kehren? Natürlich gehört für mich dann auch der HSV dazu, das wisst ihr alle. Aber ja, Kernpunkt wird dann auf den Absteigern liegen, Hertha und Schalke. Und ihr werdet dann auch ab der kommenden Folge über die Bundesliga Bescheid gesagt bekommen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir vorgenommen habe. Ich würde sagen, wir gehen gemeinsam rein mit dem ersten Absteiger, Hertha BSC. Hertha BSC steht vor einem krassen Umbruch. Sie wurden als Tabellenletzter in die zweite Bundesliga runtergereicht und es stehen auch schon unglaublich, unglaublich viele Abgänge auf der Liste. Wenn ich nun mal die Namen nennen kann, ich glaube, dann klingelt es bei euch schon. Es sind einfach sehr, sehr viele Stammspieler, sehr viele wichtige Spieler, die Hertha abgegeben hat. Ich nenne ein paar Namen. Askasibar, Chigerci, Jovetic, Plattenhardt, Jahrstein, Kevin Prince Boateng, Sunic sind alles Spieler, die den Verein verlassen haben. Auffällig dabei, die Spieler hatten nicht mehr lange Vertrag, obwohl sie einen hohen Marktwert hatten, hat Hertha meist gar nichts, weil der Vertrag eventuell aufgelöst wurde oder nur eine geringe Ablösesumme bekommen. Alderete ist für 4 Millionen zu Getafe gegangen, der einzige Spieler, bei dem man noch den Marktwert bekommen hat. Askasibar, Marktwert von 6 Millionen Euro, war letzte Saison schon nach Argentinien ausgeliehen, wurde jetzt für 2,5 Millionen Euro verkauft, nicht mal die Hälfte des Marktwertes. Maxi Mittelstädt geht für 500.000 Euro zum VfB Stuttgart, ein absolutes Schnäppchen. Marktwert 2 Millionen Euro, extrem jung, extrem entwicklungsfähig, da hat Hertha auf jeden Fall einen wichtigen Spieler verloren. Chigerci geht auch für die Hälfte des Marktwertes in die Türkei. Jovetic, Boetius, Plattenhardt, Jahrstein, Prince, alle vereinslos aktuell, weil der Vertrag ausgelaufen ist, nicht verlängert wurde. Hertha hat somit nur 7,3 Millionen Euro eingenommen insgesamt von Spielern, die einen Marktwert von 25 Millionen Euro haben. Das ist kein gutes Transferhandeln, würde ich sagen, weil da einfach, klar, du bist abgestiegen, du musst dich auch von Spielern trennen, die neue Spielphilosophie von Pal Dardai, da werden wir auch gleich zu kommen, die einfach auf der zweiten Liga angelegt ist, mit kämpferisch sein, mit voller Intensität reingehen, für den Verein brennen, alles auf den Platz lassen. Da ist natürlich wichtig, dass die Spieler passen, dass das Spielerprofil gut ist. Und da musst du dich dann zwangsläufig auch von Spielern trennen und dann eventuell, weil die anderen Vereine das natürlich auch wissen, nicht mehr alles kriegen kannst, was du für den Spieler vielleicht haben wollen würdest. Das Durchschnittsalter von diesen Spielern, die ich gerade alle aufgezählt habe, ist 29,7 Jahre, fast 30. Das sind einfach Spieler, die ja keine Zukunft mehr haben bei der Hertha, bei der alten Dame, wie das der Verein so schön genannt wird, aber es ist ganz klar zu erkennen, dass eine Verjüngung angestrebt wird und ich meine Pal Dardai, er ist der perfekte Mann, er ist bei Hertha in der Jugend aktiv gewesen, er hat auch vor der Saison jetzt, die ansteht, gesagt, ich bleibe der Hertha definitiv erhalten, die Frage ist in welcher Funktion. Selbst zwei seiner jüngeren Söhne, einmal Morten Dardai und einer, der jetzt gerade aus der 19 auch noch hochgezogen wurde, die spielen jetzt auch für die Profimannschaft. Und das zeigt, es ist einfach ein Trainer, der sehr auf die Jugend setzt und dementsprechend natürlich sich dann von älteren auch Säulenspielern getrennt hat. Auf der Neuzugangsseite ist ein ganz klares Schema zu erkennen. Drei Faktoren spielen dabei eine wichtige Rolle. Erstens, der Spieler ist Zweitliga erfahren. Zweitens, der Spieler hat Erfahrung. Oder drittens, der Spieler hat schon eine gewisse Qualität, die der Mannschaft unmittelbar weiterhilft. Wenn man sich das anguckt, was die Spieler sind, die Hertha BSC eingekauft hat in diesem Sommer oder halt ablösefrei verpflichtet hat. Einmal Fabian Rehse, Holstein Kiel, sehr, sehr wichtiger Spieler, hat da seine Zweitliga-Erfahrung definitiv gemacht. Und wird der Mannschaft auf den Flügeln weiterhelfen, kann auch das Spielsystem von Pal Dardai sehr, sehr gut annehmen, weil er einfach ein sehr flexibler Spieler ist. Er kann links außen spielen, er kann rechts außen spielen, er kann defensiv spielen, er hat schon linker Verteidiger gespielt. Er kann sogar als zentraler Mittelfeldspieler agieren. Das sind Sachen, die Fabian Rehse sehr dynamisch machen, sehr, sehr vielfältig einsetzbar machen und dementsprechend auch eine interessante Verpflichtung von Hertha ist. Als zweiten Spieler, das muss man jetzt sagen, er passt in die Kategorie 2, die ich eben aufgezählt habe. Er ist wieder weder Jung noch, ist er noch sonderlich entwicklungsfähig, aber er ist eben erfahren, sowohl Zweitliga erfahren als auch Auslands erfahren. Er hat in Belgien zuletzt gespielt, war jetzt vereinslos. Man konnte Toni Leistner verpflichten, einen Spieler, der vor ein paar Jahren noch für Union Berlin, für den unmittelbaren Stadtrivalen gespielt hat und dementsprechend ja auch nicht sonderlich herzlich von den eigenen Fans begrüßt wurde. Allerdings ist Toni Leistner ein Spieler, der Zweitliga erfahren ist und demnach auch der Mannschaft direkt weiterhelfen kann. Zudem wurde mit Gersbeck ein Torwart vom KSC verpflichtet, der auch Zweitliga erfahren ist, 28 Jahre alt. Und Schwolo kommt nach seiner Leihe zu Schalke auch wieder. Insofern wird sich da so ein kleiner Zweikampf im Tor abzeichnen zwischen Schwolo und Gersbeck. Warum ich jetzt nicht Christensen nenne, da werde ich gleich noch zu kommen, der natürlich von der Qualität her nochmal über den beiden steht. Dann Jeremy Duziak, zuletzt in der zweiten Liga für Greuther Fürth aktiv. Und jetzt war er, glaube ich, für ein halbes Jahr in der Türkei aktiv. Da wurde der Vertrag nicht verlängert und jetzt hat Hertha eben mit Jeremy Duziak einen sehr, sehr dynamischen Spieler. Auch hier wieder vielfältig einsetzbaren Spieler, der Rechtsverteidiger spielen kann, der aber auch im zentralen Mittelfeld schon sehr, sehr gute Spiele gemacht hat. Beim HSV unter anderem auch und eben bei Greuther Fürth. Dann kommen die Leihrückkehrer Piontek und Maulida zurück. Beide mit hohem Marktwert. Beide Spieler, die definitiv dem Verein noch Geld einbringen können, der eben bei den bisherigen Abgängen, wie angesprochen, nicht sonderlich erzielt werden konnte. Piontek hatte vor 4 Jahren bei AC Mailand einen Marktwert von 40 Millionen. Jetzt liegt er noch bei 12 Millionen. Da kann man definitiv noch Geld mitmachen. Er hat einen Vertrag bis 2025 und könnte definitiv vom Niveau her Erstligaspieler sein, in europäischen Top 5 Ligen. Er war jetzt letzte Saison zu Salernitana nach Italien ausgeliehen, wo er in 33 Spielen 4 Tore und 5 Vorlagen gemacht hat. Das ist ungefähr eine Torbeteiligung an jedem dritten Spiel. Das ist okay für ein Team, was auf Platz 15 die Tabelle die Saison beendet hat. Allerdings kann man auch hier sagen, dass Salernitana eine Kaufoption in Höhe von 10 Millionen Euro besitzt, die jetzt eventuell noch gezogen werden kann. Allerdings vermute ich, dass sie das nicht machen und das in Verhandlungen gehen wird unterhalb der genannten 9 Millionen Marktwert. Das ist für mich sinnvoll, weil auch Salernitana weiß, Hertha spielt zweite Liga. Hertha braucht Geld, aber die werden keinen Marktwertpreis für den Jungen bekommen. So, ne? Entweder der spielt in der zweiten Liga komplett unter seinem Niveau, passt vom Spielertyp noch ein bisschen besser als zu einem anderen Mann, zu dem wir gleich kommen, Luke Bakio. Aber Piontek ist gerade in der Hinsicht vom Profil interessant für Pal Dardai. Ich denke auch, dass er vielleicht die Vorbereitung sogar mitmachen wird und dann dementsprechend geguckt wird, ob er passt oder nicht. Hertha braucht aber vor allem eins, Planungssicherheit. Dementsprechend wäre es eigentlich schon sehr sinnvoll, Piontek rechtzeitig abzugeben, damit ein eventueller neuer Stürmer das Spielerprofil von Pal Dardai dann noch aufsaugen kann, bevor die Saison in 2 Wochen ja auch schon losgeht. Dann kommen wir zu Maulida. Auch er ist ein Spieler, der definitiv noch Geld einbringen kann. Bei ihm ist es so, dass er aktuell einen Marktwert von 1,5 Millionen hat. Er ist 24 Jahre alt, kommt aus einer Verletzung, letzte Saison bei Stade Rennes in Frankreich gespielt. Ja, es ist für ihn Zweitliga-Fußball unattraktiv, gehe ich von aus. Er ist ein Spieler, der höher spielen kann. Wenn da ein Verein wie Bochum, Augsburg, Mainz anklopft, denke ich, dass Hertha da nichts gegen hat. Sie haben genug Außenspieler. Und gerade auch mit Fabian Reese eben ein Spieler, der die zweite Liga kennt und auch von der Qualität her Maoli da zumindest mal ebenwürdig gegenübersteht. Ja, und dann ist natürlich da noch Linus Gechter, auch ein Spieler, der noch wirklich sehr jung und entwicklungsfähig ist, der letzte Saison an Eintracht Braunschweig ausgeliehen war und dementsprechend auch Zweitliga-Erfahrung hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit Marton Dardai eine Innenverteidigung bei der Hertha in der zweiten Liga aufstellt. Sie sind beide Spieler, die locker Stammspielerpotenzial haben und dementsprechend auch vielleicht gehalten werden können, obwohl sie eben schon einen gewissen Marktwert für ihr Alter haben. Aber die Spielpraxis und der Verein von der Größe sollte eigentlich für beide Innenverteidiger lukrativ genug sein, um dann auch beim Verein zu bleiben. Kommen wir jetzt zu den Lösungsvorschlägen, was ich glaube, wem man noch abgeben sollte. Es ist ganz wichtig, noch ein bisschen mehr Geld reinzukriegen. Hertha hat zwar 7 Millionen Euro eingenommen, aber mit den Spielern, die zur Verfügung stehen, einem Luke Bakio und einem Christensen im Tor, der ist einfach von seinem Profil sehr, sehr interessant für andere Bundesliga-Vereine. Da gibt es auch immer wieder Gerüchte. Oliver Christensen kam, glaube ich, vor 2 Jahren aus Dänemark und hat jetzt aktuell einen Marktwert von 4 Millionen Euro. Er ist 24 Jahre alt, hat die letzten beiden Jahre bei der Hertha eine gute Rolle gespielt und dementsprechend, weil man eben auch mit Gersbeck und mit Schwolo zwei Torhüter haben, die definitiv in der zweiten Liga zu den besseren Torhütern gehören, macht es eigentlich Sinn, noch ihn abzugeben. Es gibt Gerüchte um Florenz und um Brighton, also es sind sowohl Erstliga-Vereine aus Italien als auch aus England an ihm interessiert. Dadurch, dass er einen Vertrag bis 2026 hat, ist es vielleicht sogar möglich, ihn ein bisschen über diesen 4 Millionen zu verkaufen. Das sollte Hertha meiner Meinung nach machen. Sonst haben sie da drei Torhüter einfach, die ja entweder zu gut für die zweite Liga sind oder top in der zweiten Liga sind. Das können sich die Hertha-Verantwortlichen eigentlich nicht entgehen lassen, durch ihn noch ein bisschen Geld reinzubekommen. Er war ein sehr guter Transfer. Dann gibt es eben noch Dodi Lukubakio. Er hat einen Marktwert von 12 Millionen Euro und ist damit definitiv der wertvollste Spieler im Kader von den Herthanern. Er hat noch ein Jahr Vertrag, was es vielleicht etwas schwierig macht, die genannten 12 Millionen Euro rauszuholen. Lille gilt als interessant, ein Verein, der in Frankreich dafür bekannt ist, Talente weiterzuentwickeln oder Spieler, die eben ein gewisses Potenzial haben, aber das woanders noch nicht erreichen konnten, dann so weiterzuentwickeln, dass sie das für viel Geld dann nach England oder nach Deutschland oder Italien weiterverkaufen. Das ist tatsächlich bei Lille so ein bisschen die Transferstrategie. Ich glaube, es würde matchen. Es gibt Gerüchte nach Lille und Luke Bakio. Seien wir alle ehrlich, er spielt in der belgischen Nationalmannschaft teilweise Stamm. Der ist ein Spieler, der definitiv nicht in der zweiten Liga kicken muss. Der hat Angebote aus Erstliga, von Erstliga-Vereinen und dementsprechend gehe ich davon aus, dass er dann auch den Verein verlassen wird. Und dann weiß ich nicht, ob das 10 Millionen werden, ob das 9 Millionen werden. Geld, was Hertha unglaublich gut gebrauchen kann. Und nun kommen wir auch schon zu der Frage, ja, was kann denn Hertha mit dem Geld machen? Welche Spieler sollten noch zum Verein hinzustoßen? Bevorzugt spielt Hertha BSC und unter Pal Dardai im 4-2-3-1. Bedeutet, ich habe mir so eine kleine Transferanalyse noch gemacht. Was sind denn die Positionen, die im 4-2-3-1 noch nicht so gut besetzt sind, noch nicht doppelt besetzt sind und wo es Spieler gibt, die dem Kader auf jeden Fall direkt weiterhelfen können? Ich würde euch ganz gerne einfach die Formation mit den Spielern, die ich mir vorstelle, einmal aufzählen. Ich meine, wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen gehört, Christensen würde ich abgeben, Luke Bakio würde ich noch abgeben, Maoli da ist halt so ein 50-50-Ding. Ich würde auf jeden Fall im Tor mit Schwolo starten. Ich denke, er ist nochmal ein bisschen besser als Gersbeck, obwohl Gersbeck eben die Zweitliga-Erfahrung hat. Ist es eben so, dass Schwolo letztes Jahr noch in der ersten Liga bei Schalke gespielt hat. Ja, zum Ende hin war er ein wenig unsicher. Ralle Fährmann hat dann ja auch für ihn noch übernommen am Ende im Saisonendspurt, wo dann auch Schalke wieder besser gespielt hat. Nichtsdestotrotz sehe ich Schwolo von der Qualität noch ein wenig über Gersbeck, weswegen er bei mir im Tor stehen würde. Auf der Rechtsverteidigerposition mit Jonjo Kenny, ein Spieler, der vor 2 Jahren, glaube ich, von Everton gekommen ist für 3 Millionen Euro, der definitiv ein Top-Verteidiger auf rechts ist in der zweiten Liga. Der wird bei mir rechts auf jeden Fall gesetzt sein. Und in der Innenverteidigung hat Hertha tatsächlich gar keinen Bedarf mehr. Die haben da, wenn sie keinen Spieler abgeben sollten, eine richtig gute Ausgangslage. Ich persönlich, und das würde auch zu Pal Dardai passen, würde mit Dardai und Gechter in der Innenverteidigung spielen. Einfach jung, entwicklungsfähig, aus der eigenen Jugend, haben Bock, den Verein wieder in die erste Liga zu bringen und als Backup oder auch mal, wenn du ein bisschen Erfahrung brauchst in wichtigen Spielen, hast du da noch einen Uremovic und einen Marc-Oliver Kempf und einen Leistner. Also die Innenverteidigerposition ist für mich tatsächlich die bestbesetzteste Position im Kader mit der Torhüterposition aktuell zusammen. Auf links Jeremy Duziak, Zweitliga-erfahren, super Spieler, allerdings fehlt mir da der Backup. Es ist aktuell noch nicht so, dass Hertha noch einen zweiten Linksverteidiger im Kader hat. Duziak kann Rechtsverteidiger spielen, kann Linksverteidiger spielen und zentrales Mittelfeld. Deswegen ist er für mich eine super Besetzung und ein guter Transfer von der Hertha. Allerdings habe ich mal ein bisschen überlegt, was man denn auf links noch machen könnte. Und da bin ich relativ schnell auf die Idee gekommen, Nico Schulz zu holen. Der kommt aus der Hertha-Jugend, hat lange für Hertha gespielt, bevor er dann zu Gladbach und zu Dortmund gegangen ist. bei Dortmund in der vergangenen Saison wirklich gar keine Rolle mehr gespielt. Also Nico Schulz wird, ich glaube, Dortmund wird viel dafür tun, dass Schulz den Verein noch verlässt. Und ich meine, er hat einen Marktwert von 1 Million Euro, ist 30 Jahre alt. Er liebt den Verein, er liebt die alte Dame und dementsprechend wäre das für mich eigentlich der perfekte Backup für Jeremy Duziak, wenn nicht sogar derjenige, der sich mit Jeremy Duziak um die Linksverteidigerposition bei der Hertha duellieren kann. Wie gesagt, Duziak kann ja sonst auch noch ausweichen, also ist da sehr variabel. Dann haben wir den Punkt, dass im zentralen Mittelfeld zwar mit Suat Serdar und mit Luka Toussaint eine sehr erfahrene und sehr qualitativ hochwertige Doppelsechs vorhanden ist im Kader. Auch da sollte man aber noch nach einem guten Backup gucken. Ja, für die zentrale Mittelfeldsposition würde sich da tatsächlich aus meiner Sicht neben Serdar und Toussaint, die eben im Kader sind, Finn-Ole Becker von Hoffenheim anbieten. Der kommt aus der Jugend vom FC St. Pauli, ist dann relativ schnell nach einer guten Zweitligasaison in die Bundesliga zu Hoffenheim gewechselt und hat da sehr wenig Einsatzzeiten bekommen. Ich denke, er wäre ein Top-Mann für die Hertha, weil er eben auch wieder ins Profil passt, jung, entwicklungsfähig, Stammspielerqualität. Er wird definitiv mit Serdar und Toussaint mithalten können. Er wird natürlich so ein bisschen die offensivere Variante, eher so ein bisschen Richtung 8, anstatt dieses defensive Sechser denken. Aber da wäre auf jeden Fall Becker, je nachdem, welches Spiel gerade ansteht, welche taktischen Maßnahmen da der haben möchte, wäre er auf jeden Fall das perfekte Puzzleteil, um die Hertha da ein bisschen variabler aufstellen zu können. Und ein Backup reicht für die Sechs meiner Meinung nach nicht. Deswegen habe ich mich noch dazu entschieden, dass Hertha da auch mit dem Geld, was eben eingenommen werden kann, noch mal ein bisschen Geld auch in die Hand nehmen kann für Transfers. Und zwar würde ich da auf einen Barkok von Mainz 05 kommen. Der hat in der letzten Saison unter Svensson wenig gespielt, nicht ein einziges Mal über 90 Minuten, war teilweise sogar gar nicht im Kader, hat aber bei Mainz wirklich eine gute Zeit gehabt, auch bei Eintracht Frankfurt, kommt ja aus der Jugend von Frankfurt, ist glaube ich 18-facher marokkanischer Nationalspieler. Aber er ist auch noch nicht an seinem Zenit, also ich glaube, er ist ein sehr erfahrener Spieler, der direkt weiterhelfen könnte und mit 2 Millionen, ich denke mal maximal 2, 2,5 müsste Mainz dann haben wollen. Ich glaube, das wäre ein guter Spieler. Also ich glaube, da könnte Barkok und Becker auf jeden Fall Druck von hinten auf Serdar und Toussaint ausüben, damit sie nicht dieses Standing haben, okay, du spielst sowieso, sondern dass das Leistungsprinzip nochmal ein bisschen mehr zur Geltung kommen kann. Und dann kommt eben vor der Doppelsechs die Dreierkette, das Dreiermittelfeld. Da hat man eben auf links mit Rehse, schon öfter angesprochen, schon öfter gelobt, einen richtig guten Mann. Und auf rechts mit Marco Richter auch ein klasse Spieler. Da ist allerdings die offensive Mittelfeldposition noch so ein bisschen die Baustelle. Und da habe ich auch mal so ein bisschen geguckt, was passen würde. Tom Bischoff, auch wie Finn-Ole Becker von Hoffenheim, 18 Jahre jung, 3,5 Millionen Euro Marktwert. Eine Laie wäre, glaube ich, das perfekte Ding. Bei Hoffenheim wird er im zentralen offensiven Mittelfeld nicht die Einsatzzeit bekommen, die er vielleicht haben wollen möchte. Und ich glaube auch, dass Hoffenheim unter Matarazzo da daran interessiert ist, diesen Spieler, dieses Eigengewächs in die zweite Liga zu verleihen und bei Hertha dann Spielpraxis sammeln zu können. Das wäre ein guter Mann. Alternative dazu wäre Maximilian Philipp. Er ist von Union Berlin. Letztes Jahr war, glaube ich, an Wolfsburg ausgeliehen. Und es könnte sehr gut passen. Er hat einen Marktwert von 2 Millionen, ist auch schon wirklich erfahren, hat viele, viele Bundesligaspiele hinter sich, hat aber nie so den Verein gefunden, wo er Stammspieler war. Und ich könnte mir vorstellen, dass er so ein bisschen als hängende Spitze oder zentraler offensiver Mittelfeldspieler da sehr gut ins System von Dardai reinpassen könnte. Vorne auf der Stürmerposition würde ich sogar sagen, dass sie da gar keinen Bedarf mehr haben. Obwohl sie natürlich dann mit Luke Bakio, der rechts außen und Stürmer spielen kann, und auch Piontek wahrscheinlich zwei Abgänge haben werden, aus meiner Sicht sinnvolle Abgänge, haben sie da mit Niederlechner und mit Kanga noch zwei unterschiedliche Sturmtypen. Einmal ein bisschen spritziger, bisschen der, sag ich mal, der Goalgetter, der die Dinger dann auch mal eiskalt macht. Und mit Kanga auch einfach eine Maschine. Also wenn man sich den Typen mal anguckt, das ist ein Brecher. Also ich glaube schon, dass da die Stürmerposition richtig gut besetzt ist. Und allen voran hat man ja mit Luca Wollschläger, Toni Rölke und auch Matza noch wirklich sehr junge und entwicklungsfähige Spieler, die dann auch nochmal, ach, Scherhand auch nicht zu vergessen. Also die haben da schon richtig, richtig gute Spieler, die aus der eigenen Jugend hochgezogen wurden, die definitiv auch nochmal ihre Einsatzminuten kriegen. Insofern sehe ich den Bedarf da bei der Stürmerposition eher weniger. Baustellen, wie gesagt, Linksverteidiger Nico Schulz, zentrales Mittelfeld Becker und Barkok und im offensiven Mittelfeld Tom Bischoff oder Maximilian Philipp. Das wären auf jeden Fall die Spieler, die ich härter naheliegen würde, die deutschsprachig sind, die direkt in den Kader reinpassen und da ihre Leistung bringen können, nicht lange irgendwelche Anlaufzeit bräuchten. Ja, wo wir das jetzt haben, ist natürlich die Frage, wo sehe ich die Hertha? Und mit einem gesamten Marktwert von aktuell 80 Millionen. Durch die Abgänge sind wir vielleicht dann bei 65 Millionen. Ist es trotzdem noch der stärkste Kader der Liga von der reinen Marktwert her. Und das ist natürlich immer so gewesen, dass man gesagt hat, Geld schießt keine Tore. Ich denke aber in dem Fall, wenn Hertha in diesem System unter Dardai spielt und dann eben an den entsprechenden Positionen, wo noch Nachholbedarf ist, auch noch tätig wird, dass dann die Qualität von Hertha dazu reichen sollte, die Liga auch wieder nach einem Jahr zu verlassen, so wie es auch Schalke und Bremen vor 2 Jahren geschafft haben. Ich glaube einfach, dass Paul Dardai der richtige Trainer ist. Paul Dardai ist Hertha BSC. Paul Dardai wird die Mannschaft so aufstellen können, dass oder auch nicht nur aufstellen, sondern auch einstellen können, mental, mit dem Fußball, der in der zweiten Liga gebraucht wird. Es ist nicht dieser Schickimicki-Fußball, den Hertha vorhatte, weswegen sie auch sehr viel Geld für Spieler investiert haben, die letztendlich dann wirklich absolute Flops waren. Also Luke Bakio ist ja gerade noch so, dass man sagen kann, das ist ein Leistungsträger. Ich denke trotzdem, dass man da vom Flop sprechen kann. Man hat sich mehr erwartet mit diesem Team. Und da waren einfach die Millionen von Lars Windhorst definitiv nicht bis mangelhaft ausgegeben. Und da wird natürlich dann für die Hertha auch dieser Druck, der jetzt vielleicht abfällt durch den Abstieg, weggehen. Und vielleicht hilft das dabei auch durch diese Abgänge, ne? Spieler wie Prince Boateng, wie Plattenhardt, wie Jovetic, die lange im Verein waren, auch Rune Jahrstein, der hat natürlich jetzt wenig gespielt, aber die Persönlichkeiten sind aus der Kabine weg. Man weiß es nicht, ob das dazu beiträgt, dass da vielleicht ein bisschen mehr reinkommt, so, ne? Dass da ein bisschen mehr Schwung reinkommt durch die jungen Spieler, die Bock haben, den Verein wieder in die erste Liga zu bringen. Aber ich persönlich glaube, dass Hertha die Liga wieder verlassen wird. Und sei es auf Platz 1, 2 oder 3, ich denke, sie werden es schaffen. Sie haben sich breit aufgestellt von den Spielern her, haben qualitativ gute Spieler, Zweitliga-erfahrene Spieler. Und das sollte eigentlich passen. Also ich glaube schon, dass Hertha die Qualität hat, dann in der kommenden Saison, also in der übernächsten Saison wieder in der Bundesliga antreten zu dürfen. Aber auch das wird dann natürlich nochmal detaillierter besprochen, wo dann eine Prognose für die erste und zweite Liga kommt. Wir versuchen jetzt erstmal, wie gesagt, so ein bisschen die Top-Teams der jeweiligen Liga zu untersuchen, ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, ein bisschen auseinanderzunehmen und dann zu gucken, wie kann man die denn einordnen? Was kann man erwarten? Wer kann vielleicht enttäuschen? Wo sind vielleicht die Transfers nicht gut genug? Wo sind Spieler schon lange zusammen, die dann auch allmählich mal dran sind, da in der ersten Liga das zu schaffen, so wie es zum Beispiel letztes Jahr in Heidenheim war. Ja, die hatten ja auch nicht wirklich viele krasse Transfers vor der Saison, aber haben einfach durch diese lange Zeit, die sie zusammengespielt haben, den Fußball, den Schmidt spielen möchte, einfach perfekt umgesetzt und sind letztendlich dann auch als Tabellenerster, als Meister in die erste Liga aufgestiegen. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch nächstes Jahr wieder ein Team geben wird, wo man am Anfang vielleicht nicht sagen wird, oh ja, die sind für mich Aufstiegsaspirant Nummer 1. Also, wir werden es sehen und jetzt gehen wir, würde ich sagen, erstmal weiter zum zweiten Team, zum zweiten Absteiger, Schalke 04. Was steht denn da an? Ja, Schalke 04. Ich erkenne ein ähnliches Muster wie bei Hertha BSC. Allerdings sind bei Schalke 04 auch relativ viele Spieler ausgeliehen gewesen. Also das war wirklich absehbar, dass es da einen großen Umbruch geben wird jetzt im Sommer, weil eben in der letzten Saison sehr viel Transfers nur aus Leihen entstanden sind in der Bundesliga, wahrscheinlich auch aus finanziellen Aspekten. Abgänge, die auf jeden Fall feststehen, sind Amin Arid für 5 Millionen Euro, Marius Bülter für 3 Millionen Euro, auch Larsson geht für 2 Millionen Euro. Bostogan für 1 Million Euro. Das sind alles Spieler, ähnlich wie bei Hertha, die deutlich unter Marktwert gehen. Also Bülter noch gerade so am Marktwert, 3 Millionen, aber alle anderen Spieler teilweise nur die Hälfte oder ein Viertel von ihrem Marktwert. Also da hat Schalke auf jeden Fall durch den Abstieg einiges an finanziellen Möglichkeiten, die vielleicht gegangen wären oder möglich gewesen wären, nicht hinbekommen, weil einfach die Spieler wenig Spielzeit hatten, nicht gut performt haben. Dann kannst du die natürlich auch nicht für Aminarit hatte einen Marktwert von 12 Millionen. So, ne? Das ist, kannst du nicht kriegen für so einen Spieler. Yoshida, Jens, Vandenberg, alles ausgeliehene Spieler gewesen, die jetzt auch dem Verein in der Innenverteidigung fehlen werden. Das heißt, da ist auch Bedarf. Und auch im zentralen Mittelfeld Skarke geht, Schwolo geht, Kraus geht. Insgesamt 61 Millionen Euro Marktwert von den Spielern, die gehen, 13 Millionen Euro bekommen. Durchschnittsalter 26,4. Aber auch hier sieht man deutlich einen Verjüngungsprozess. Die Neuzugänge sind im Schnitt bisher 24, das heißt auch da 2 Jahre im Durchschnitt weniger als bisher. Man hat bisher 3,1 Millionen Euro ausgegeben und Spieler im Wert von 33 Millionen Euro bekommen. Das ist ein richtig guter Deal. Die haben nur 10% von den Marktwerten bezahlt, die die Spieler wert sind, die gekommen sind. Ron Schallenberg von Paderborn, super geiler Spieler, super wichtige Rolle gespielt in Paderborn. Meine Meinung, Paderborn auch so ein bisschen so ein Geheimfavorit für die nächste Saison gewesen, aber dadurch, dass Schallenberg geht, fällt da ein ganz wichtiger Spieler weg und da hat Schalke auf jeden Fall einen Top-Transfer gemacht für 2 Millionen Euro unter Marktwert, das ist perfekt. Auch Paul Seguin kommt von Union Berlin, richtig guter Mann, 750.000 Euro bezahlen die da nur, obwohl er einen Marktwert von 2,5 hat. Und auch Brian Lassme kommt ablösefrei vom Absteiger Bielefeld. Also die haben schon richtig gute Deals gemacht. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es gibt trotzdem noch Bedarf. Auch Thomas Reis spielt gern wie Pal Dardai in einem 4-2-3-1. Ich habe so ein bisschen geguckt, wie eben schon bei Schalke, was sind denn die Positionen, wo man definitiv handeln muss. Es gibt sehr viele Spieler, die variabel einsetzbar sind. Vorher hat man auf jeden Fall mit Marius Müller noch einen guten Torwart geholt für 1 Million. Allerdings sehe ich da trotzdem noch Ralf Fährmann vorne. Also Ralf Fährmann steht für Schalke wie kein anderer. Ich denke, mit dem wird man in die Saison hineingehen. Rechtsverteidiger Brunner, Aydin, abgedeckt. Kein Problem, Aydin kann auch zentrales Mittelfeld spielen. Top. Die Innenverteidigung hat man mit Greimel, Matriciani und Kaminski auf jeden Fall gute Spieler. Ich finde trotzdem, dass da irgendwie noch einer fehlt, der wirklich Stammspielerpotenzial hat und der würde dann wahrscheinlich auch spielen und das ist Leitsch von Mainz 05. Der hat mit Bochum in der zweiten Liga richtig gut gespielt, die sind aufgestiegen und er wurde dann an Mainz in der vergangenen Saison verkauft. Allerdings bei Mainz irgendwie nie so eingeschlagen, hat nie so das Niveau erreicht, was er in Bochum hatte. Dementsprechend glaube ich schon, dass Leitsch ein Spieler wäre, der in der zweiten Liga bei einem Top-Verein richtig gut spielen könnte. Allerdings gibt es auch da wieder Gerüchte, um eine Rückkehr zum VfL Bochum. Das wäre natürlich zumindest insofern attraktiver, dass die Liga eine höher wäre. Da wird man abwarten müssen. Marktwert 2 Millionen, 2,5 Millionen, roundabout könnte man vielleicht den Spieler sogar für 1,8 bekommen. Auf links Ovejan, Top-Saison gespielt, als Schalke zuletzt in der zweiten Liga war. Ich glaube, da war er der Top-Vorlagengeber. Ich glaube trotzdem, dass man da noch ein Backup holen sollte, beziehungsweise einen Spieler, der Ovejan die Position so ein bisschen streitig machen könnte. Und da fällt die Wahl anscheinend, so hört man, auf Karbovnik vom Brighton aus der Premier League. Der war letztes Jahr an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Also auch er hat Zweitliga-Erfahrung, ist mit seinen 22 noch extrem entwicklungsfähig und hat auch sein Potenzial schon bei Düsseldorf angedeutet. Ich glaube, dass er bei Brighton keine große Rolle spielen wird. Aber für die zweite Liga wäre er auf jeden Fall ein Top-Top-Mann. Ja, wie gesagt, Schallenberg, Seguin, Doppel-6 steht trotzdem, nichts trotzdem. Die haben mit Latzer und Flick noch zwei super Backups, die auch spielen können. Probleme gibt es so ein bisschen auf den Außen-Mittelfeldpositionen, links und rechts. Da hat man zwar mit Tobi Mohr und Karaman Spieler, die in der zweiten Liga schon Erfahrungen gesammelt haben. Allerdings sind da auch noch zwei Leute in den Startlöchern, die in der letzten Saison bei Schalke gespielt haben. Einmal Skarke von Union, der bei einem Champions-League-Verein eher weniger Spielzeit kriegen wird. Insofern könnte man den vielleicht für 1 Million noch von Union holen. Und auf der linken Seite hat man mit Mohr, wie gesagt, einen Spieler, der auch mit Heidenheim schon Zweitliga-Erfahrung hat. Der kann definitiv da spielen. Es gibt allerdings, es gab, muss man ehrlich gesagt, ehrlicherweise sagen, Gerüchte um Scholinov. Der ist allerdings jetzt zu Burnley in die Premier League gegangen, zu dem Aufsteiger. Da ist auf jeden Fall Schalke aus dem Rennen raus. Allerdings habe ich mir da so ein bisschen Gedanken gemacht. Was sind denn Spieler, die in der zweiten Liga auf links außen für Schalke ja, auflaufen könnten? Und das wäre zum einen Farid Alidou. Ist zu Frankfurt gewechselt, ein bisschen zu früh für mich der Wechsel vom HSV. Hat da wirklich so gut wie gar keine Spielzeit bekommen. Ja, wurde mal in der Champions League in der 88. Minute eingewechselt und hat da, glaube ich, sogar ein Tor geschossen. Also er hat Qualität, er hat auch Potenzial und ich glaube, dass Frankfurt daran interessiert sein wird, ihn für ein Jahr auszuleihen. Ich denke nicht, dass er in der Mannschaft mehr Spielzeit bekommt als letzte Saison. Man wird natürlich sehen unter dem neuen Trainer, er wird vielleicht die Vorbereitung da sogar mitspielen. Das Transferfenster ist noch lange offen. Das wäre auf jeden Fall ein Mann, der beim HSV zweite Liga richtig klasse gespielt hat und Schalke auf jeden Fall weiterhelfen könnte mit seinem Tempo. Anderer Mann, Hannes Wolf von Borussia Mönchengladbach. Ich könnte mir vorstellen, dass da Schalke auch, es gibt keine Gerüchte um ihn tatsächlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein interessanter Spieler für Schalke sein könnte. Ähnliches Spielprofil wie Mohr, für mich aber natürlich ein bisschen besser. Und er hat bei Gladbach wirklich wenig Einsatzzeit bekommen. War ausgeliehen, hat da auch nicht super, super performt, aber ich fand das Potenzial, was er in Österreich gezeigt hat, super, super. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass er für die zweite Liga vielleicht sogar nur als Laie, auch weil Gladbach da, denke ich, noch Hoffnung hat, dass der sich vielleicht noch macht. Aber gerade aufgrund der finanziellen Möglichkeiten von Schalke würde ich auch dort eine Laie vorschlagen, wie bei Alidou. Und auf einen der beiden Spieler könnte es ja vielleicht hinauslaufen. Im offensiven Mittelfeld ist natürlich mit Rodri Salazar und mit Domit Drexler zwei Spieler, die locker Schalke auf nochmal ein besseres Level heben, als wenn man einen anderen Mann hätte. Ich glaube, Tobi Mohr könnte es auch spielen, Salazar könnte auch ZM spielen. Also es ist wirklich, das Mittelfeld ist gut besetzt bei Schalke mit den Neuzugängen. Und vorne mit Terodde hat man den All-Time-Top-Torschützen der zweiten Bundesliga. Dahinter noch Polter und Lassme, also da ist Schalke auf jeden Fall auch sehr, sehr gut besetzt. Ja, wie gesagt, da sind es dann halt einfach die Innenverteidigerposition, die Außenverteidigerposition und die beiden äußeren Mittelfeldpositionen, wo Schalke noch nachlegen müsste. Ich persönlich glaube, das ist eine schwierige Saison für Schalke wird, weil das Team so in der Form lange nicht zusammengespielt hat. Natürlich sind Leute wie Fährmann, Terodde, Ovejan, Salazar lange im Verein und können auch so ein bisschen das Gerüst sein. Aber aufgrund dessen, dass diese Säulenspieler, ich nehme jetzt Terodde und Salazar mal raus, aber Fährmann und Ovejan nicht 100% gesetzt sind und aufgrund der ganzen Abgänge von den Leihspielern eine komplett neue Dynamik in der Mannschaft entsteht, könnte ich mir vorstellen, dass es eine schwierige Saison für den FC Schalke wird und dass es nicht so einfach wird wie in der Saison, wo man mit Bremen zusammen abgestiegen ist. Ist natürlich so, dass man mit Thomas Reis auch wirklich einen guten Trainer hat, der Zweitliga-Erfahrung hat und da richtig, richtig gut eigentlich aufgestellt ist auf der Trainerposition und auch so ein bisschen dieses Malocha-Ding in den Traditionsclub zurückgebracht hat und auch wirklich ja eine Top-Rückrunde gespielt hat in der ersten Liga. Ich bin gespannt. Also ich finde Hertha und Schalke beides so ein bisschen Problemchen, Kinder. Rein von den Spielern sehe ich Hertha weiter vorne. Von den Umständen allerdings, so wie gerade der Verein dasteht, sehe ich Schalke weiter vorne, weil man einfach nicht ganz so am Boden ist wie vor der Aufstiegssaison, wo man einfach wirklich ohne Chance abgestiegen ist und die Fans da die Spieler sogar um Arena-Ring da rumgejagt haben. Frag mal den Ralle an der Stelle. Also ist schon auf jeden Fall schon eine andere Stimmung im Verein als damals. Und bei Hertha, die sind ja wirklich am Boden. Da sehe ich allerdings halt die Spieler ein bisschen besser. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Wir können ja nochmal eine gesamte Saisonprognose machen in der zweiten Liga. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass Justin an der Stelle hier nicht zu sehr gefehlt hat. Mir persönlich fehlt ein bisschen der Austausch, dass man Feedback kriegt, dass man eine andere Meinung reinkriegt. Auch die Ideen von Justin so immer waren richtig klasse. Ich bin sehr gespannt, wie ich das hier in Zukunft alleine hinkriege. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. Und ja, Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und haltet bis dahin die Ohren steif. Ciao, ciao.